Liebe Geschwister, ist es nicht schrecklich? Man kommt an ihm einfach nicht vorbei, am leidigen Thema Geld. Darüber redet man eigentlich nicht. Das hat man einfach. Fragt sich nur, wie viel. Und doch dreht sich ständig alles um den Zaster, um das Moos, um Pinke, Pinke, Money, Money, Money. Und selbst wenn wir uns am Sonntag in die Kirche flüchten, froh, wenigstens für einen Augenblick mal nichts zu hören vom Wahlkampfgetöse um Steueraufkommen, Krankenkassenbeiträge, Sondervermögen, Strompreis, Bremse, Renten, Tarifverhandlungen, Lebenshaltungskosten und. Selbst in der Kirche geht es uns dann spätestens am Ausgang an den Geldbeutel. Man erinnert uns auf Gemeindeversammlungen an unsere Monatsbeiträge. Wir hören in den Abkündigungen von der Fastpleite unserer lutherischen Kirchenmission, gerade nochmal abgewendet, Gott sei Dank. Oder der Pastor wedelt mit bunten Blättern wie diesen. Habe ich euch extra ausgelegt am Eingang, schicke ich euch auch nochmal mit. Schöne Schreiben, vorne und hinten. Schöne Auflistung in der Mitte. Was steht da drin? Der Gesamtkirche fehlen 800.000 Euro. Allein für dieses Jahr. Oh no, thank you, we are not amused. Da wünschen wir uns dann vielleicht in die vermeintlich guten alten Zeiten zurück, wo es nicht immer nur um die Kohle ging. Und sind dann bass erstaunt, dass es auch anno dazumal nicht anders war. Sogar zu Jesu Zeiten, auch damals schon kein Vorbeikommen am Thema Geld, nicht mal bei den Frommen, nicht mal im Volk Gottes. Da kehrt Jesus mit seiner Jüngerschar am Ende eines aufwühlend anstrengenden Tages nach Kapernaum zurück. Der Meister verschwindet schon mal im Haus, sich frisch machen und ausruhen. Da stehen zwei Herren bei Petrus am Gartentor. Guten Tag, Sie sind doch Herr Simon Fischer, richtig? Ja, wir kommen von der Tempelsteuerbehörde. Wir möchten die jährlich fällige Pflichtabgabe kassieren und wir haben gehört, Sie beherbergen einen Dauergast. Dieser Jesus wohnt doch bei Ihnen, richtig? Der verweigert doch wohl nicht die Zahlung des fälligen Doppelsilberstückes für das Gotteshaus in Jerusalem? Das ist kirchlicher Finanzterror nach Feierabend. Fast so wie sonntags hier. Das kann schon nerven. Und als Jesus und seine Jünger nach Kapernaum zurückkehrten, kamen die Steuereinnehmer des Tempels auf Petrus zu und fragten, zahlt euer Meister nicht das Doppelsilberstück als Tempelsteuer?
Doch, ja, natürlich, antwortet Petrus. Wird er schon machen?
Muss er ja, geht ja gar nicht anders. Und ist ja schließlich auch der Tempel, für den gesammelt wird. Leute, ich kläre das mal mit ihm und ich komme dann bei euch vorbei, okay? Schönen Feierabend erstmal. Und so lässt der Apostel, mit welchen Fragen man sich in dieser Position nicht alles beschäftigen muss, so lässt der Apostel diese zwei stehen und geht selbst in sein Haus. Tempelsteuer. 2 Drachmen pro Kopf im Jahr für jeden männlichen Israeliten ab 20 Jahre. Ihr zwei hier vorne werdet noch fein raus, müsstet noch nicht zahlen. Alle anderen Männer hier sehr wohl. 2 Drachmen, das ist das Einkommen von 2 Tagen eines einfachen Arbeiters für die Gesamtkirche. Nicht für die Synagoge vor Ort oder den Rabbi, sondern für den großen Tempel in Jerusalem, mit den vielen Priestern und Leviten, mit dem täglichen Opferdienst, für die Gottesdienste, Reparaturen, laufenden Kosten und. 2 Drachmen. Nicht freiwillig, verpflichtend, jeden März vor Ort im Dorf oder in der Stadt eingesammelt von diesen Typen, die da am Gartentor stehen. Und wer diese Gelegenheit versäumte, musste dann persönlich nach Jerusalem gehen, um seine Steuer zu zahlen, oder er wurde gepfändet. Ein gutes System, das Einnahmen im Überfluss sprudeln ließ, aus denen man sogar Rücklagen für den Tempel bilden konnte. Das war so gut, dass selbst die römischen Kaiser an dieser Abgabe festhielten, als der Tempel in Jerusalem längst zerstört war. So ließen sich ihre heidnischen Tempel nämlich auch gut unterhalten. Petrus nun, der gerade in sein Haus zurückkehrt, der weiß, Jesus ist über 20 Jahre alt. Der Tempel liegt ihm ohnehin am Herzen. Er ist dort sehr gerne. Und er ist ja gekommen, das Gesetz zu erfüllen, wie er immer sagt. Er wird also gewiss zahlen, muss er ja auch, führt ja gar kein Weg dran vorbei. So mag der Simon denken, aber sollte er den Meister wirklich noch heute mit diesem Problem belästigen, nach dem langen Tag? Ich stelle mir vor, als er ins Haus kommt, liegt Jesus dösend auf ein paar Kissen im Wohnzimmer. Petrus sieht das und will sich schon leise wieder zurückziehen, um nicht zu stören. Da spricht Jesus ihn mit geschlossenen Augen an. Petrus ging ins Haus, um es Jesus zu erzählen, aber noch bevor er ansetzen konnte zu sprechen, fragte Jesus ihn: Was meinst du, Petrus? Von wem fordern die irdischen Könige Steuern und Abgaben? Von ihren eigenen Söhnen und Töchtern? Oder von den anderen Leuten? Petrus ist zunächst einmal vermutlich genauso verdattert, wie wir es wären oder sind, wenn uns bewusst wird, dass Jesus längst weiß, was wir auf dem Herzen haben, noch ehe wir überhaupt den Mund aufmachen. Vielleicht brauchte Petrus auch einen Moment, um sich zu fangen. Ist doch klar! Petrus antwortete: Von den anderen, von den Fremden. Die Untertanen sind steuerpflichtig. Ein König bittet doch nicht seine eigenen Kinder zur Kasse. Niemals. Darauf sagte Jesus: Dann sind also die Söhne und Töchter frei. Sie müssen nichts bezahlen. Ratter, 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 da hatte Petrus was zu kauen. Qualm, Dampf, Rauch, da kommt unsere Denkmaschine auch ganz schön in Schwung. Will Jesus nichts zahlen? Er ist ja der Sohn Gottes und damit frei von aller Abgabenpflicht für Gottes Haus. Und was heißt das für die Jünger? Was heißt das für uns? Müssen wir dann auch nichts zahlen? Wir sind ja schließlich seit unserer Taufe ebenso Gottes Kinder, seine geliebten Söhne und Töchter und damit eigentlich abgabenfrei. Durch die Barmherzigkeit unseres Vaters, durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind nicht mehr Knecht, nicht mehr Fremder, nicht mehr Untertan. Wir sind Kind, Sohn, Tochter, frei. Ohne jeden Zwang. Hat ja später sogar Martin Luther so gesagt. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Also keine Tempelsteuer. Freiheit, die Abgabe an die allgemeine Kirchenkasse ausfallen zu lassen. Beim Chef unserer gesamtkirchlichen Finanzen, der die bunten Blätter geschrieben hat, der hier tatsächlich vor mir in der Kirchenbank sitzt, bilden sich jetzt vermutlich langsam, aber sicher Schweißperlen auf der Stirn. Wie gut, dass die Geschichte noch nicht aus ist. Denn mitten in die Gedanken von Petrus und uns hinein redet Jesus weiter. Und er sagt, wir zahlen, Simon. Du hast schon recht. Wir beteiligen uns. Klar. Aber nicht, weil wir müssen, sondern um das Notwendige und Gute als freie Kinder Gottes zu tun. Und vor allem auch für die anderen, damit wir ihnen keinen Anstoß geben, keinen Anlass, sich von Gott abzuwenden. Ein Anstoß, ein Stolperstein kann uns schon die kleine, niedrige Schwelle an der Zimmertür werden, an der wir hängen bleiben, weil wir den Fuß nicht hoch genug heben und schon liegen wir auf der Nase. Batsch! Aber Gott will nicht, dass wir fallen. Gott will nicht, dass sich jemand das Genick bricht und die Leute Gottes, seine Kinder, seine Söhne und Töchter, sie wollen das deshalb auch nicht. Und so tun Christen Dinge, die gut sind für andere, die notwenden, die helfen. Nicht aus Zwang, nicht als Muss, nicht um etwas zu verdienen, nicht damit uns jemand Fleißpunkte in unser gutes Betragenheft klebt, sondern aus der geschenkten Freiheit der Kinder Gottes heraus. Und ein Tempel ist gut. Eine Kirche auch. Sie ist Rettungsstation für die Schiffbrüchigen unserer Zeit. Ein aus lebendigen Steinen erbauter Leuchtturm Gottes. Ein sicherer Ort seiner Gegenwart und seines Heils. Wie gut! Und deshalb geben Christen gerne für diese Kirche ihre Zeit, ihre Fähigkeiten, ihre zuhörenden Ohren, ihre zupackenden Hände, ihre offenen Arme, ihre aufmerksamen Augen, ihre hingehenden Füße und eben auch ihr Geld. Nicht aus Zwang, nicht als Muss, sondern in Freiheit, wusste auch schon Martin Luther. Er beschreibt das nämlich nicht nur mit einem Satz, diese Freiheit, sondern mit zwei Sätzen. Und zwar so, er sagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. So heißt es in der Freiheitsschrift von 1520. Unter diesem wunderbaren Bogen sind wir eingeladen, unsere herrliche Freiheit als Kinder Gottes zu leben. Und das heißt eben auch, unser Geld gut zu gebrauchen und zu spenden. Seien es die Tempelsteuer damals oder der Kirchenbeitrag heute einerlei. Lassen wir das, das mute ich euch heute mal zu, anhand der aktuellen bunten Blätter, die ihr dann hinterher noch euch zu Gemüte führen könnt, lassen wir das mal einen Moment lang praktisch werden, auf dem Hintergrund der damaligen Tempelsteuerpflichtabgabe, die wir heute so ja nicht mehr haben. Aber ich finde, dieser Gedanke von der Pflichtabgabe kann uns helfen, vielleicht mal neu und anders zu denken. Also wie ist die Lage? Bunte Blätter sagen, der Kirche fehlen 800.000 Euro allein für dieses Jahr. Vergessen wir das mal. Und fragen wir uns, was die Kirche braucht, also unsere Kirche. Sie braucht 10,8 Millionen jedes Jahr. Wohlgemerkt 10,8 Millionen, um von der Hand in den Mund zu leben. Wie ein Tagelöhner. Mehr geht damit nicht, obwohl wir schon sparen, Stellen streichen und alles mögliche andere machen. 10,8, für mich sind einfache Zahlen wichtig, sonst kann ich das im Kopf nicht rechnen. Sagen wir deshalb mal, wir brauchen im Jahr 10 Millionen Euro für eine Tagelöhner-Selk. Nächste Frage, wie viele Glieder hat die Selk? Nach der letzten greifbaren Statistik 31.584. Runden wir das mal ab und sagen wir, es sind 25.000. Das entspricht in etwa der Zahl der Konfirmierten. Hätten wir also eine Doppeldrachme-Pflichtabgabe für jedes dieser 25.000 Glieder, nicht nur für die ab 20-Jährigen, für alle, dann müsste jeder und jede 400 Euro im Jahr zahlen, damit wir die 10 Millionen zusammenkriegen. Macht aufgerundet 33,50 Euro pro Monat und Kopf. Das Deutschlandticket kostet mehr. Also 33,50 Euro pro Nase und die Kirche lebt von der Hand in den Mund, so wie bisher, kommt irgendwie über die Runden, aber auch schnell an ihre Grenzen. Stellen wir uns deshalb mal einen Augenblick lang vor, jeder und jede der 25.000 Mitglieder zahlt nicht 400, sondern 800 Euro pro Jahr. Das macht rund 67 Euro pro Monat und Nase, das wären nur 9 Euro mehr als das Deutschlandticket. Und schon hätten wir jedes Jahr 20 Millionen Euro in der Kirchenkasse. Und wir könnten Mitarbeiter einstellen, Gemeinden gründen, Projekte starten, Menschen ganz ihren Gaben gemäß wirken lassen, Rücklagen bilden, den Tisch decken und nicht mehr von der Hand in den Mund leben. Hey, wie gut wäre das? Wie viel Not würde das wenden? Was für Möglichkeiten würden sich da auftun? Endlich raus aus diesem defizitorientierten Arbeiten, endlich raus aus diesem ständigen brummkreiselmäßigen Drehen um uns selbst, endlich raus hin zu den Menschen. Lebendig, fröhlich Kirche sein. Nur ein paar Moneten von jeder und jedem Einzelnen, nur ein Doppelsilberstück für die Kirche und los geht's. Ratter, 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 Qualm, Dampf, Rauch. Denken wir das doch ruhig mal. Trauen wir uns zu träumen, wagen wir zu fliegen. Und gegen alle Zweifel, die jetzt vielleicht doch hier schon wieder aufkamen, darin sind wir ja ziemlich gut, alle miteinander im Zweifeln, gegen alle Zweifel noch ein paar hilfreiche Gedanken. Wir sind nicht nur 25.000, sondern eigentlich noch mindestens 30.000. Und wir brauchen ja vielleicht auch nicht unbedingt gleich 20 Millionen, aber 13, 14, 15 wären auch schon total super. Und wenn wir endlich mal wegkämen von unserer miefig-kirchlichen Eigenbrötlerei und Selbstverliebtheit, die wir seit Jahrzehnten hingebungsvoll, aber völlig überflüssigerweise pflegen, dann könnte es ja vielleicht sogar passieren, dass wir demnächst 33.000 Mitglieder haben und nicht immer nur noch weniger werden. Mehr, die mitmachen, heißt weniger pro Kopf für die Gesamtkirche, heißt mehr für anderes, was auch gut und notwendig ist. Ach, und du fragst dich, wie du selbst oder eine Familie mit 2 oder 3 Kindern das bitteschön schaffen soll, was ich hier skizziere. Du hast ja schließlich auch kein Deutschlandticket. Und Familien müssen sowieso, genau wie du, jeden Cent 2-mal umdrehen. Das kann ohne Frage sein. Aber wir haben ja keinen Zwang. Und wir haben ja keine Pflicht. Wir sind ja frei. Und wir sind nicht allein, sondern viele. Wir haben Geschwister. Wir sind Gemeinde und Kirche. Und wo der eine oder die andere weniger hat, hat die eine oder der andere mehr. Und mancher mag sagen, hey, in der Bibel steht was vom Zehnten. Den habe ich selbst mit meinen 67 Euro monatlich aber noch nicht erreicht, wenn ich auf mein Einkommen gucke. Da kann ich anderen helfen, die nicht so viel Einkommen haben wie ich. Stellt euch vielleicht sogar mal vor, wir würden da Partnerschaften bilden, nicht nur zwischen Gemeinden, sondern auch in der Gemeinde. Also, dass die einen wissen, wen sie unterstützen und die anderen wissen, wer sie unterstützt. Ich finde diesen Gedanken alles andere als beängstigend und beschämend, sondern richtig beglückend, wenn wir uns so miteinander tragen. Und ich bin mir sicher, dass sich damit auch ein anderer Einwand erledigt, nämlich die Frage nach der Kirche vor Ort, nach dem Haushalt der eigenen Gemeinde und der Mission etc. pp. Für die wird so am Ende auch noch das da sein, was nötig und gut ist, ganz sicher. Immer noch skeptisch? Immer noch fragend, wovon soll das alles bezahlt werden? Dann komm noch mal mit nach Kapernaum. Petrus hat sich das im Stillen vermutlich nämlich auch gefragt mit der Tempelsteuer. Bei all dem Umherreisen und Predigen und Wundertun mit Jesus war zum Fischen schließlich keine Zeit mehr. Heißt Ebbe in der Betriebskasse. Heißt Problem mit Tempelsteuer. Wovon soll das alles bezahlt werden? Antwort: Von dem, was Gott uns gibt. So sagt es Jesus, so macht es mit Petrus. Mach dir keine Gedanken darüber, was Gott den anderen gibt und was sie damit machen. Nimm das, was Gott dir gibt und handle damit in guter und notwendiger Weise, ganz frei als Kind Gottes. Jesus sagt zu Petrus: Tu jetzt Folgendes, geh an das Seeufer und wirf deine Angel aus. Den ersten Fisch, der anbeißt, nimm raus, öffne sein Maul und darin wirst du eine Münze finden, die den Wert von 2 Doppelsilberstücken hat. Diese Münze nimm und gib sie den Herrn von der Tempelsteuerbehörde für mich und für dich. Nimm das, was Gott dir gibt und handle damit in guter und notwendiger Weise. Woher bekommst du denn deine Finanzmittel, um dein Leben zu finanzieren, deine Miete zu bezahlen, dein Essen zu kaufen und alles das, was so nötig ist? Woher bekommst du deine Finanzmittel für das Jahr, für den Monat, für jeden Tag, die dir anvertraut sind? Ich nehme mal an, du angelst sie nicht aus der Förde. Ich tue das jedenfalls nicht. Aber ich sage dir jetzt, du bekommst sie auch nicht von deiner Firma. Du bekommst sie nicht vom Staat. Du bekommst sie nicht von der Pensions- und Rentenkasse, nicht aus deinem Aktiendepot oder woher auch immer. Und ich bekomme sie nicht von der allgemeinen Kirchenkasse. Die Rechnung mag für ganz viele Leute da draußen stimmen, für Christen nicht. Für Christen sind diese Stellen nicht ihre Versorger. Für uns Christen sind das nur die Auszahlungsstellen, derer Gott sich bedient, um uns zu geben, was wir brauchen und noch reichlich darüber hinaus. Und freundlicherweise hat Gott bei den Ausgabestellen für das Geld, was er uns gibt, das gleich so eingerichtet, dass unsere Abgaben an den Staat und an die Sozialkassen, wir wollen ja auch gute Bürger sein, schon abgezogen sind, schon einbehalten wurden, wenn Gott auszahlt. Alles auf deinem Konto gehört also dir. Geschenk nicht von irgendwem, Geschenk von ganz oben. Merk dir das, Gott ist dein Versorger, niemand sonst. Gott ist dein Versorger und Gott hat alle Finanzmittel, alle, die zum Bau seines Reiches in dieser Zeit und Welt nötig waren, nötig sind und nötig werden, längst ausgezahlt. Und er wird es auch weiterhin regelmäßig tun. Es kommt dann nur darauf an, dass wir den uns anvertrauten Teil auch entsprechend weiterleiten. Ganz frei. Und denk mal bei dem Doppelsilberstück für den Tempel damals, da blieben dem Tagelöhner noch 363 weitere Silberstücke für das Jahr. Und bei 10% für das Reich Gottes bleiben dir und mir noch 90% über. So großzügig versorgt uns unser Gott. Darum gebrauchen wir das, was wir haben in der Freiheit der Kinder Gottes, die uns geschenkt ist. Gebrauch du es für dich und andere, um Notwendiges und Gutes zu tun, auch für die Kirche. Und wenn wir, du und ich, heute anfangen, neu darüber nachzudenken und danach zu handeln, dann kann es Kreise ziehen und Großes wird möglich. Amen.